ja, ziemlich warm hier drin und hier oben. Ja, schön, dass ich mal wieder hier bin und predigen darf. Ja, das Predigerteam hat ja für die Sommerzeit sich eine schöne Reihe ausgesucht mit dem Titel Perlen der Bibel, wo einfach jeder Prediger über ein Wort reden darf, das ihm persönlich wichtig ist. Und ja, für mich gibt es natürlich mehrere Worte, die mir besonders viel bedeuten. Aber eins ist mir gleich eingefallen bei der Predigtreihe, das einfach mit meinem persönlichen Leben viel zu tun hat. Und so wie die Christina das auch schon gesagt hat, dass wir den Lobpreis persönlich nehmen sollen, so wird es also auch heute in der Predigt ziemlich persönlich. Das Wort, um das es heute gehen soll, oder der Vers, ist der Bibelvers Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jetzt würde es mich am Anfang interessieren, ob auch für jemand anderen von hier der Vers irgendwie wichtig oder zentral ist. Dann hebt man kurz die Hand. Ah ja, okay, cool. Ah, bin ich nicht alleine. Genau, warum mir dieses Wort wichtig wurde. Mir ist es so seit ein paar Jahren wichtig und ich will euch kurz den Hintergrund dazu erzählen. Als ich zum Glauben gekommen bin mit 17, habe ich mir mein zukünftiges Leben als Christ irgendwie anders vorgestellt, als es heute tatsächlich ist. Zuerst war es irgendwie schwierig für mich, weil ich auf einmal so ein ganz neues Mindset hatte und vieles in meinem Leben erstmal noch ändern musste, um auch damit Jesus nachfolgen zu können. Und manche von euch wissen vielleicht noch, dass ich damals auch einen Freund hatte, und als ich dann gläubig geworden bin, dann ist das alles irgendwie nur noch komplizierter geworden. Und das Ende war dann, dass wir das beendet hatten, was für mich dann auch echt, ja, was mir schwer gefallen ist. Und ich habe damals geglaubt, dass Gott mir ja dann wahrscheinlich bald so einen anderen richtig coolen christlichen Partner schenken würde und wir dann voll durchstarten würden und ihm dienen würden. Aber das war nicht so. Ich war die letzten 10 Jahre Single, obwohl ich mir das anders vorgestellt hatte. Eine andere Baustelle so ist ja, vielleicht mein Beruf. Mir war es damals nach der Schule, als ich fertig war, wichtig zu hören, wo Gott mich haben will. Und so habe ich mich dann für ein Theologiestudium entschieden und gegen ein Medizinstudium, das ich auch hätte machen können. Einfach, weil ich die Motivation, die ich für dieses Medizinstudium hatte, nicht richtig fand, weil ich das vielleicht eher aus Gründen so von, ja, aus Gründen des Geldes oder Ansehen oder so gemacht hätte, aber nicht, weil ich da so mein Herz gespürt habe. Also habe ich mich für das Theologiestudium entschieden, aber auch das war herausfordernd, und immer mal wieder habe ich an meiner Wahl gezweifelt und habe mich gefragt, ja, was ich damit vielleicht nachher so mache. Und ich war auf jeden Fall immer mal wieder entmutigt und war auch kurz davor, mehrmals das aufzugeben. Da hat Gott dann aber doch eingelenkt und mich ermutigt, das weiterzumachen. Aber es gab eben oft solche Momente, wo ich mich gefragt habe, warum ist mein Leben eigentlich so, wie es jetzt ist, und warum ist es nicht so wie das Leben von einem anderen Christen irgendwie, das ich toll fand. Und auf jeden Fall in einem solcher Momente ist dann irgendwann dieses Wort aus Jeremia 29,11 zu mir gekommen. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr genau wie, aber es war irgendwie auf einmal da. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und dieses Wort, das konfrontierte mich erstmal mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen Zweifeln an Gottes guten Wegen. Ich hatte meine eigenen Vorstellungen davon, wie so ein erfolgreiches Leben als Christ aussehen sollte. Früh heiraten, Kinder kriegen, ein Haus kaufen, schickes Auto fahren, keine Geldsorgen haben und bis in die 90er fit und gesund sein. Und dazu dann noch Gottes Segen und Frieden, und dann wäre die ganze Sache irgendwie perfekt. Und ja, vielleicht gibt es manche unter euch, die so ein Leben haben, und das will ich denen oder euch auch gar nicht absprechen, sondern wünsche euch, dass ihr das auch genießen könnt, möglichst lange. Aber in meinem Fall musste ich einfach sehen, dass das meine Gedanken und meine Pläne waren und offenbar nicht das, was Gott mit mir vorhatte. Aber hatte Gott deshalb nichts Gutes mit mir vor oder wollte er mir das Gute vorenthalten? Die Frage hat mich echt lange bewegt und manchmal kommt sie auch heute noch hoch. Ich glaube heute zwar nicht, dass es der Fall ist, dass Gott mir Gutes vorenthalten will oder nichts Gutes mit mir vorhat. Aber warum ich das denke, das wird vielleicht im Laufe der Predigt ein bisschen deutlicher. Jedenfalls hat dieser Bibelvers mir immer wieder geholfen, mir Gottes Gedanken ins Gedächtnis zu rufen. In einem Internetbeitrag habe ich gelesen, dass es sich bei diesem Vers, Jeremia 29,11, wohl um einen der am häufigsten falsch verstandenen Verse der Bibel handelt. Und daher möchte ich jetzt einfach heute mal die Gelegenheit nutzen, um den Kontext ein bisschen näher zu beleuchten. Wir befinden uns rund um das Jahr 587 vor Christus. Es handelt sich um die wahrscheinlich schwierigste Zeit in der Geschichte Israels. Ein vereintes Königreich Israel gibt es nicht mehr. Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist zerstört und ein Teil des jüdischen Volkes sind nach Babel verschleppt worden im heutigen Irak. Jeremia, der Prophet, der die Verse geschrieben hat, der wird landläufig auch so als der weinende Prophet bezeichnet, weil er inmitten dieser schwierigen Situation gelebt hat. Er hat das jüdische Volk mehrmals darauf hingewiesen, welche Konsequenzen ihr Handeln haben würde, weil sie Gott nicht treu waren, aber sie wollten nicht hören und schlitterten geradezu in ihr Schicksal. Jeremia hat sich für seine warnenden Worte auch nicht viele Freunde gemacht, sondern Feinde und ist auch öfters im Gefängnis gewesen. Das jüdische Volk war also unter einer Fremdherrschaft und ein Teil von ihnen war fern der Heimat in einem Land, dessen Sprache sie nicht kannten. Und das, was der Prophet angekündigt hatte, dass das wirklich eintreffen würde, damit hatten sie gar nicht gerechnet. Zusätzlich traten falsche Propheten auf, die ihnen gesagt haben, ja, eure Zeit in Babel, die wird nicht lange dauern, so nach 2 Jahren werdet ihr sicher wieder zurückkommen und dann werdet ihr wieder euer ganz normales Leben haben. Und genau an diese Weggeführten in Babel schrieb Jeremia jetzt von Jerusalem aus einen Brief und er warnte sie vor den falschen Propheten, die ihre Zeit der Spannung und der Sehnsucht verkürzen wollten. Weil Gott sagte, nicht 2 Jahre werdet ihr dort bleiben müssen, sondern 70 Jahre. 70 Jahre, das ist so lange, dass wahrscheinlich viele von denen, die damals in Babel waren, die Rückkehr überhaupt nicht mehr persönlich erleben würden. Aber das war die Zeit, die Gott bestimmt hatte für diesen Teil des Volkes. Und diese Zeit, die sollte ihnen nicht zum Unheil dienen, sondern zum Guten. Gott ermutigte das jüdische Volk in der Zeit, Familien zu gründen, Häuser zu bauen, Gärten zu pflanzen. Und in genau diese Zeit ließ Gott ihnen ausrichten. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort, also nach Jerusalem, zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott konfrontiert mit diesen Worten das Volk in der Gefangenschaft, genauso wie er mich konfrontiert hatte in meinen Zweifeln. Die Umstände waren alles andere als freudenbringend. Und dennoch wollte Gott, dass sie dort aushalten würden. 70 Jahre, bis er sie an den Ort ihrer Sehnsucht zurückbringen würde. Wie man also sehen kann, steht dieses Wort in einem krassen Gegensatz zu den Umständen, in denen sich die Adressaten befanden. Man wünscht sich ja Gutes so zu verschiedenen Anlässen. Zum Beispiel, wenn was Gutes passiert, dann fällt es einem immer leicht, schöne Worte zu finden, zum Beispiel zur Geburt oder zur Hochzeit, zum Geburtstag. Aber schwieriger wird es dann eben, wenn der Umstand nicht so glücklich ist, wie zum Beispiel ein Tod oder eine Krankheit, ein Schicksalsschlag. Hier muss man gut auf seine Worte achten, um den anderen nicht noch mehr zu verletzen. Und genau so eine Situation lag auch hier vor. Und man könnte auf den ersten Blick vielleicht denken, Gott wäre sarkastisch, wenn er hier diesen Vers, Jeremia 11, so in diese Situation hineinspricht. weil es vielleicht so ist, wie wenn man jemandem, der in einer Depression ist oder der gerade einen Menschen verloren hat, sagt, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, das wird schon wieder. Aber wenn man den Fokus darauf richtet, wer das sagt, dann wendet sich das Blatt, weil nämlich Gott selbst es ist, der den Weggeführten im Exil versichert, dass er gute Absichten mit ihnen hat und dass sie sich auf ihn verlassen können, auch wenn sie jetzt gerade diese Zeit in der Fremde aushalten müssen. Der Gott, der die Erde geschaffen hat und der von niemand anderem beherrscht wird, der kann solche Worte sprechen und sie auch verwirklichen. Im Hebräischen ist es ganz interessant, wenn man sich den Vers anguckt. Da wird nämlich das Ich ganz besonders betont. Man könnte den Vers auch so übersetzen, denn ich selbst, ich achte auf die Pläne oder auf die Vorhaben, die ich selbst geplant habe für euch. Also das Ich wird mehrmals betont, was irgendwie zum Ausdruck bringt, dass vielleicht wir andere Gedanken über unsere Situation haben können und vielleicht auch andere Menschen manchmal unsere Situation anders bewerten. Aber Gott hat diese guten Pläne für uns. Er weiß, was er mit uns vorhat. Und da kann ihm auch niemand reinreden und niemand kann das verhindern. Er hat gute Gedanken und Pläne, die uns in keine Falle locken sollen. Es gibt einfach nichts, was er nicht weiß und nichts, was er übersieht. Gott hat immer das letzte Wort. Im Hebräischen kommt außerdem in diesem Vers auch das Wort Shalom vor, in dem Ausdruck Gedanken des Friedens. Wörtlich könnte man das wieder so übersetzen, ich habe Pläne zum Frieden oder man könnte auch sagen Heilsgedanken und nicht zum Unheil oder zum Schlechten, zum Bösen, um euch einen glücklichen Ausgang und Hoffnung zu geben. Und Frieden, Shalom auf Hebräisch, ist eben im Alten Testament selten nur so ein Gegenbegriff zum Krieg, sondern dieser Shalom-Begriff, der meint so was Umfassendes, eine umfassende Weltordnung, die vorbehaltlos positiv ist. Die Ordnung, wie die Welt eigentlich sein sollte, unbeschädigt, vollkommen, ganz und heil. Und gleichzeitig ist dieser Frieden nichts, was der Mensch aus sich selber herausbringen kann, sondern es ist eine Gabe Gottes. Der Mensch kann den Frieden nicht herstellen, sondern ihn sich nur schenken lassen. Und der Friede ist auch nicht gebunden an äußere Umstände. Gott kann auch in Schwierigkeiten diesen Frieden schenken und sein Frieden soll uns motivieren, uns in dieser Welt auch für Frieden einzusetzen. Und in diesen Shalom will Gott uns führen. In den Frieden, der entsteht, wenn wir innerlich in Abhängigkeit von ihm leben, egal in welchen Umständen wir leben. Ja, warum man als Kind Gottes dann trotzdem in schwierige Umstände gerät, kann verschiedene Gründe haben. Im Fall von dem jüdischen Volk war es eine Folge von dem Gericht Gottes, also eine Folge ihres gottlosen Handelns oder ihrer gottlosen Wege. Aber ich glaube nicht, dass jedes Unheil man auf ein Gericht Gottes zurückführen kann, weil manchmal trifft es natürlich auch Menschen einfach, ohne dass sie irgendwas dafür können. Und ja, ich denke, die Frage nach dem Gericht müsste man eh auch nochmal anders betrachten, weil wir in dem neuen Bund der Gnade leben. Manchmal ist das Unheil oder das Schwierige, was uns begegnet, auch ja, die Folge von dem freien Willen von anderen Menschen oder auch von unserem eigenen Willen. Es kann eine Anfechtung sein. Manchmal ist es auch einfach die natürliche Folge des Sündenfalls, wenn ich so an Krankheiten oder so denke, ein Ausdruck davon, dass wir einfach in dieser gefallenen Welt leben. Und was auch immer der Grund sein mag, und ich glaube, manchmal kann man das gar nicht so auf einen Grund ganz genau zurückführen. Viel wichtiger finde ich die Frage, wie wir damit umgehen können. Weil es ist offensichtlich, dass Gott manchmal schwierige Umstände in unserem Leben zulässt. Manchmal mutet er uns Dürrezeiten zu, weil sie zu dem Prozess gehören, den er mit uns gehen will. Aber egal, was der Grund dafür ist, will er, dass wir ihn in unserem persönlichen Babelmoment suchen. Ich glaube, dass Gott schwierige Situationen in unserem Leben erlaubt, weil er dann besser in unser Herz kommt, Weil wenn wir an das Ende unserer Kraft kommen, dann oft sind wir erst offen, um uns wirklich an ihn zu wenden und um wirklich von ihm Hilfe zu erwarten und auch zu erbitten. Wenn wir unsere eigenen Methoden aufgeben und uns seiner Hand anvertrauen. Wenn ich zurückblicke, dann ja, hätte ich mir manches in meinem Leben vielleicht immer noch anders gewünscht, aber ich kann auch sehen, dass da Gutes drin war, dass ich frei geworden bin von manchen Ängsten, dass ich gelassener darin geworden bin, auf Gottes Fürsorge zu vertrauen. Und auch wenn ich in dem Prozess noch lange nicht am Ende bin, spüre ich aber, dass Gutes da drin liegt. Und ja, und ich erahne, dass Gott wohl andere Dinge im Blick hatte als ich. In einem Kommentar zu Jeremia 29,11, den ich jetzt so in der Vorbereitung gelesen habe, hat der Autor geschrieben, es gibt kein einziges Fünkchen Böses in Gottes Plänen. Glaubst du das? Und die Frage will ich jetzt mal auch in den Raum stellen. Ich glaube, das ist die Kernfrage in dem allen. Glaubst du, dass Gott nur gute Absichten mit dir hat? Wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht immer glauben, dass Gott nur Gutes mit mir vorhat. Aber ich merke, dass die Zweifel daran mich schwächen und dass sie mir meinen Mut und meine Kraft rauben. Ich merke, dass es meine Situation noch schwieriger macht, wenn ich denke, dass jetzt auch noch Gott gegen mich ist. Und hier sagt die Bibel uns entschieden eine andere Wahrheit. Und hier gilt es, diesen eigenen Zweifeln zu widerstehen. Gott ist für uns. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie wird er uns damit nicht alles geben? In Jesus sind wir mehr als Überwinder. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, uns in dem allen, was wir so erleben, zu den guten Gedanken Gottes hindurchzuringen. Und oftmals ist es ein Prozess, das geht nicht so von heute auf morgen, aber es ist ein notwendiger Prozess. Und wie wir auf die Frage antworten, bestimmt einfach unser Maß des Vertrauens Gott gegenüber, unser Maß des Glaubens. Und er will, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Und das Schöne ist, dass wir dieses Vertrauen nicht selber aufbringen müssen, dass es nicht aus uns herausgequetscht werden muss, sondern dass Gott uns das schenkt, wenn wir uns für ihn öffnen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und sich Jesus zu öffnen, schenkt diesen Shalom, von dem auch in Jeremia 29,11 die Rede ist. Inmitten der Situation, die also ausweglos schien für das jüdische Volk, weist Gott die Weggeführten an, Gutes zu tun, fruchtbar zu sein, Familien zu gründen, Häuser zu bauen und Gärten zu pflanzen. Gott will nicht, dass sie resigniert dasitzen und gar nichts mehr tun, bis sie wieder an dem Ort sind, wo sie eigentlich hinwollen, sondern sie sollen das Beste aus ihrer Situation machen. Nicht nur warten, bis das Ersehnte endlich da ist, sondern schon jetzt aktiv werden. Und obwohl sie noch warten müssen, bis das, was sie hoffen und sich wünschen, eintritt, ist Gott schon jetzt für sie da. Er wartet keine 70 Jahre, bis er seinem Volk Gutes tut, sondern er segnet sie schon jetzt mit Materiellem, mit Beziehungen, mit Menschen und vor allem mit der Nähe zu ihm. Ja, in dem gleichen Kapitel heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und für mich bedeutet es, Gott ist nahe in den Situationen, die wir nicht verstehen oder die anders sind als gedacht. Er geht mit jeden Schritt und auch jeden Umweg, bis wir das gute Ziel erreicht haben. Gott kennt unsere Sehnsucht und die kannte er auch von den Weggeführten. Und er erfüllt diese Sehnsucht aber zu seiner Zeit. Und so steht das Wort, das man oft vielleicht aus dem Kontext reißt, dennoch nicht isoliert da, sondern stimmt mit dem überein, was auch an anderen Stellen in der Bibel gesagt wird, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und ja, das wäre jetzt auch schon eine zweite Lieblingsperle von mir, die tue ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Aber die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Gott scheinbar Schlechtes oder Schwieriges zu Gutem wandelt. Zum Beispiel Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird und dort dann zu Macht und Ehre kommt. Oder David, der einfach von seinem Vater vergessen wird und Gott nachher ihn zum wichtigsten König von Israel macht. Genauso Josef, Marias Mann, der vor ungelösten Fragen steht, weil seine Frau plötzlich schwanger ist. Oder Jesus selbst, der gekreuzigt wurde, aber dadurch den Tod durchdrungen hat und wieder auferstanden ist. Ich glaube, solche Situationen lehren uns, dass wir über unsere Situation hinausblicken zu den Gedanken, die Gott hat und zu den Versprechen, die Gott uns auch macht. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist immer wieder eine Herausforderung für unseren Glauben, wenn wir unseren Blick abwenden müssen von dem Offensichtlichen und hin zu dem, was Gott uns eigentlich geben möchte und was er vorhat mit uns. Manchmal ist es ein Glaubenskampf, weil das Ausdauer erfordert und Geduld, um auf das zu warten, was Gott uns versprochen hat. Ich habe dazu noch eine interessante Geschichte gelesen. Als in England Bürgerkrieg herrschte, fing ein gewisser Sir Robert Shirley an, in Leicestershire, vielleicht spricht man das auch anders aus, in England, eine Kirche zu bauen. Und heute findet sich in dieser Kirche folgende Inschrift. Das ist die Kirche. Also die Inschrift lautet: Im Jahr 1653, als in ganz England alles Heilige entweder entweiht oder vernachlässigt wurde, wurde diese Kirche von Freiherr Sir Robert Shirley erbaut, dessen besonderes Lob es ist, das Beste aus den schlimmen Zeiten gemacht zu haben und das Beste in den katastrophalsten Zeiten zu hoffen. Der Gerechte wird in ewiger Erinnerung bleiben. Robert Shirley tat und hoffte das Beste in den schlimmsten Zeiten. Er hatte die Kirche gebaut, weil er wusste, wie vielversprechend Gottes Pläne für die Zukunft waren, auch wenn die Gegenwart es absolut nicht war. Und so ist das Beste, das Gott aus unserer Situation machen will, vielleicht nicht immer gleich sichtbar, aber wir dürfen und können und sollen uns darauf stellen und daran festhalten, dass wenn wir nahe bei ihm bleiben, er alles, was uns geschieht, zum Besten wenden wird. Wie Gott meine Situation zum Besten wenden wird, werde ich euch hoffentlich und sicherlich irgendwann später mal erzählen können. Bis es soweit ist, können Worte wie diese unser Herz ruhig machen angesichts von den Schwierigkeiten. Sie geben uns Halt, Kraft und Trost. Aber sie fordern uns auch heraus, eben nicht bei dem stehen zu bleiben, was vor Augen ist, sondern uns im Glauben nach dem auszustrecken, was Gott uns verheißt, seinen Frieden, Zukunft und Hoffnung. Amen.